Ich habe ja angekündigt, dass wir da jetzt über einen antiken Mythos reden werden, was Ihnen vielleicht ein bisschen komisch vorkommt, aber diesmal fange ich gleich sozusagen da umgekehrt an, nicht vor der Romantik und zu der Romantik hin, sondern fange mit einem Zitat an, aus einem Text, den man als spät romantisch Seitenzweig, interessanten Seitenzweig der späten Romantik bezeichnen könnte. Das ist eben wieder eine Stelle aus einem Essay von Ralph Waldo Emerson, aus dem Essay History. Also Emerson hat sozusagen durch das 19. Jahrhundert gelebt, hindurch, bis in den 80er Jahren ist er dann gestorben. Das ist eine Stelle, zwei Sätze, die gehen so. Antaios, Antaios, das ist der, um den es da geht, was suffocated by the gripe of Hercules, but every time he touched his mother earth, his strength was renewed. Man is the broken giant, and in all his weakness, both his body and his mind are invigorated by habits of conversation with nature. Also Antaios wurde erstickt durch von dem Herkules, aber jedes Mal, wenn er die Erde berührte, der Antaios, wurde seine Kraft erneuert. Der Mensch ist the broken giant, also dieser gebrochene Gigant, und in aller seiner Schwäche werden sowohl sein Körper wie auch sein Geist gestärkt by habits of conversation with nature, durch die Gewohnheit eines Austauschs oder einer Konversation mit der Natur. Also zusammengenommen bilden diese beiden Sätze einen Vergleich, eine Analogie. Der erste vergegenwärtigt eben diesen Mythos des Antaios. Der zweite Satz sagt, dass der Mensch der Natur gegenüber in derselben Beziehung steht, der Natur im Allgemeinen gegenüber in derselben Beziehung steht, wie Antaios der Erde gegenüber. Man bemerkt aber gleich, dass das nicht ganz hundertprozentig stimmt, denn in Wahrheit wird der Mensch nicht mit Antaios verglichen, sondern identifiziert. Man is the broken giant. Ja? Entsprechend können wir annehmen, dass auch Erde und Natur nicht verglichen, sondern in eins gesetzt werden. Die Bewegung in dem Ensemble der beiden Sätze folgt also entgegen dem ersten Anschein gar nicht so sehr der Figur einer Analogie, sondern vielmehr der rhetorischen Figur der Erweiterung, Ausdehnung, Überspannung. Die Erweiterung geht von der einfachen Erneuerung der Kraft bei dem Antaios zu der viel reicheren Angabe Kraft sowohl von Körper wie Geist. Und in der Bewegung wird auch aus einer einfachen Berührung der Erde eine Konversation mit der Natur. Dieser auffällige Umstand, dass Mensch, Antaios, Erde, Natur geradezu identifiziert und nicht bloß verglichen werden, erklärt sich aus der Stellung des Zitats in dem Gesamtkonzept dieses Essays, History. Das werden wir aber da nicht, weiß ich wie, genau untersuchen. Emerson führt da, im Großen und Ganzen ist es so, dass Emerson in diesem Essay ausführt, dass die Geschichte für uns insofern Bedeutung hat, als sie uns sagt, wer wir sind. Und zwar nicht nur indirekt, sondern unmittelbar. Geschichte ist etwas, was uns sagt, wer wir sind. Und nicht etwas, womit wir uns vergleichen oder wo wir sagen, bei denen ist es so gegangen, also könnte es bei uns so ähnlich sein. Sondern sagt uns, wer wir eigentlich sind. Also da kommt auch dieses Identifikations- statt Vergleichs, Motiv. Und insofern die mythischen oder historischen Gestalten zu meiner Geschichte gehören, bin ich diese Gestalten. Also das ist das, was er dort sagt in allgemeiner Weise und was sozusagen erklärt, dass er da sagt, man is the broken giant. Wir lassen erstmal aber diese Identifikation in der Schwebe und kümmern uns ein bisschen mehr um die Aussage selbst, die in diesen Sätzen steht. Und als erster Schritt dazu ist es natürlich notwendig, dass man sich diesen Mythos anschaut. Was ist das eigentlich für eine Geschichte? Wer von Ihnen kennt die Geschichte von Antaios? Niemand. Aber die meisten werden wissen, dass Chanel einen Duft für Herren hat. Der so. Also die Story gehört in den Kontext der Arbeiten des Herakles. Ist aber nicht obligatorisch. Das heißt, es gibt Aufzählungen der Taten des Herakles, in denen sie gar nicht vorkommt, die Geschichte. Dann gibt es auch solche Aufzählungen, wo sie zwar vorkommt, aber nicht als eine der Auftragsarbeiten, also wo es diese Auftragsarbeiten gibt. Und dann gibt es halt noch andere Sachen, die der auch erlebt und gemacht hat. Also mit den Auftragsarbeiten ist ja so, nicht? Zeus hat eben geschworen, dass der Sohn, der in einer bestimmten Nacht dem Geschlecht des Perseus geboren würde, ein großer König werden soll. Und da hat er natürlich den im Auge gehabt, den er da selber mit der Alkmene gezeugt hat, aber seine Gattin Hera hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht und dafür gesorgt, dass ein anderer aus dem Geschlecht des Perseus, ein Vetter des Amphitryon, dass der schon vorher einen Sohn kriegt, bevor der Herakles auf die Welt kommt. Das ist ein gewisser Eurystheus. Jetzt hat er den anerkennen müssen. Ne? Also er hat das geschworen, er glaubt, das wird sowieso nur der sein, der sein Sohn ist, aber da ist einfach ein anderer da, auf den genau das zutrifft. Was, also da könnte man natürlich aus moderner sprachphilosophischer Perspektive ganz interessante Überlegungen anstellen. Aber jetzt hat er dem, den er gar nicht wollen hat er sozusagen zu dem großen Herrscher machen müssen, was er eigentlich für den Herakles vorgesehen hat. Und dann haben sie aber da so hin und her verhandelt und so, und es ist herausgekommen, dass das doch alles noch irgendwie in Ordnung kommt, wenn der Herakles dem Eurystheus 12 Jahre lang dient und jede Arbeit ausführt, die ihm der Auftrag, und das sind jetzt dann diese ganzen Schweinereien dabei, was der da alles machen muss, damit er sich da durchkämpft, durch diese 12 Jahre, 12 Arbeiten. Man hat aber in den Geschichten, in den Erzählungen, hat man zu diesen 12 Arbeiten immer weitere dazugefügt, die so quasi minderen Start. Und dann hat er noch, das hat er auch noch gemacht, ne? So auf die Art und Weise. Und da taucht dann gelegentlich der Kampf mit dem Antaios auf. Zum Beispiel wird erzählt, dass Herakles auf dem Weg zu der Insel des Geryon, das ist eine von den großen Arbeiten, dem er ja die Rinder rauben sollte, dass er auf dem Weg dorthin über Libyen gereist ist und dass er dort den Antaios getroffen hat. Es gibt aber auch Aufzählungen der Taten des Herakles, wo die Geschichte sehr viel prominenter ist und wo sie an der Stelle, statt der Geschichte mit den Rindern des Geryon, steht. Ich lese Ihnen jetzt mal eine kurze schematische Darstellung der Geschichte vor, wie sie Karl Philipp Moritz gegeben hat, der berühmte Psychologe, Romantiker, Altertumsforscher und sehr guter Freund von Goethe. Also Moritz: Als Herkules auf seinem westlichen Zug nach Libyen kam, so stieß er auf den Riesen Antaios, dessen Grausamkeit gegen die Fremden ihn zum Ungeheuer machte, das ein mächtiger Arm vertilgen musste. Antaios zwang nämlich die ankommenden Fremden, mit ihm zu ringen. Also jeder, der da gekommen ist, hat mit ihm in einen Ringkampf eintreten müssen. Und wenn er sie überwunden hatte, erwürgte er sie und pflanzte die Schädel rund um seine Wohnung auf. Der hat da seine Mauer aus Schädeln von Besiegten gehabt. Was ihn, diesen Antaios, im Kampf unüberwindlich machte, war die Berührung seiner Mutter Erde, wodurch sich, wenn er niedergeworfen wurde, seine Kraft nur verdoppelte. Herkules Arme aber fassten ihn um den Leib und hielten ihn in der Luft schwebend, bis er von des Helden Kraft erdrückt seinen Geist aushauchte. In dieser Stellung, wie er den Riesen Antaeus erdrückt, findet man auf den Denkmälern der Alten den Herkules zum Öftern dargestellt. Also soweit der Karl Philipp Moritz. Hilft uns, die Szene ein bisschen genauer zu imaginieren. Die kämpfenden Männer sehen wir vor uns. In diesem Kampf natürlich ein sehr, sehr paradoxes Element, weil der eine von den beiden ja die Regeln des Ringkampfes ad absurdum führt. In einem Ringkampf hat man verloren, wenn man auf den Boden gedrückt ist. Das Besondere bei dem Antaeus ist, dass er genau in dem Moment, wo er auf den Boden gedrückt ist, wo normalerweise der andere gewonnen hat, für ihn sozusagen die Sache erst so richtig losgeht. Und so endet das Ganze schließlich in dieser Konstellation der beiden Körper. Also es ist ein Element von List in diesem Sieg des Herakles drinnen. Endet das Ganze in dieser charakteristischen Konstellation der beiden Körper, die ein so wunderbares und einprägsames Bild gibt, nicht? Wo der da steht und der heute da in der Luft und dem saust gerade der letzte Seufzer raus. Hoch über dem Kopf drückt er ihm die Luft und den Geist aus dem Leibe. Wenn wir kurz auf Emerson zurückschauen, dann sehen wir in dem Wort Broken Giant eine zusätzliche Pointe. Es handelt sich um einen in der Luft zerbrochenen. Ne? Also nicht so, wie man normalerweise sagt, wenn man was zerbricht, haut man es runter und dann zerschellt es auf der Erde, sondern es ist einer, der in der Luft gebrochen ist. Steigert natürlich noch einmal die Spannung, die in dem ganzen Bild liegt, weil üblicherweise eben das mit diesem Niederstürzen assoziiert wird, das Zerbrechen. Die Geschichte gibt also nicht nur ein Bild eines Kampfes, sie weist in sich sozusagen widerstreitende Tendenzen auf. Bild. Und der Moritz redet auch vom Bild. Das ist eine sehr interessante Sache. Ich lese Ihnen jetzt was vor, was eine wirkliche Schilderung des Kampfes als Bild ist, aber als ein nicht existentes Bild. Eine wirkliche Schilderung des Kampfes als Bild, aber als ein Bild, das nicht oder noch nicht existiert. Und das ist eine Beschreibung des Bildes in einem imaginären Museum. Ein Bild in einem imaginären Museum, und zwar von Goethe. Goethe hat sich mit den Ikones des Philostratos beschäftigt. Philostratos aus Lemnos, drittes nachchristliches Jahrhundert, hat unter dem Titel Ikones eine Sammlung von Bildbeschreibungen verfasst. Das sind so quasi Momentaufnahmen, emblematische Aufnahmen, Momentaufnahmen von charakteristischen Situationen aus klassischen Mythen. Also klassische Mythologie und von einem bestimmten Mythos sozusagen immer der Schlüsselmoment. Als Bild beschrieben, also zum Beispiel Ikarus, schon gestrandet, bedauert von dem geretteten Vater und betrachtet von nachdenklichen Hirten. Oder Minerva, wie sie sich gerade dem Haupt des Zeus entwindet oder sowas. Es ist höchst fraglich, ob, wie Moritz annimmt, dem Philostratos anzunehmen scheint, dem Philostratos selbst wirklich bildliche Darstellungen als Vorlage gedient haben, viel eher ist anzunehmen, dass sich der das ausgedacht hat und das Hauptziel seiner Arbeit ein rhetorisches war, sozusagen eine rhetorische Ikonologie gewesen ist, eine Festlegung von Mythen auf solche Momente, die es dann zum Beispiel einem Redner auch ermöglichen, so wie ich das gemacht habe, da so gestisch so noch was dazu zu tun. Standardbeschreibungen. Zur Zeit Goethes, vor allem unter dem Einfluss von Winckelmann, also jetzt sind wir eigentlich schon in der frühen Romantik, wurde nun die Idee geboren, diese Gemälde, egal ob es die ursprünglich gegeben hat oder nicht, sozusagen zumindest nachträglich anfertigen zu lassen. Und Goethe im Sinn von Kupferstichen, in der Art von Kupferstichen oder Tafelbildern und so. Und Goethe hat eben als Anleitungen für Künstler diese Philostratos-Stellen noch einmal in eine moderne Sprache übersetzt und gefasst. Und da lese ich Ihnen jetzt zuerst einmal ein kurzes Stück aus der, wo habe ich denn mein Buch? Ich lese Ihnen einmal zuerst ein kurzes Stück aus der Einleitung zu diesem imaginären Museum vor. Hieraus entsteht für uns die große Schwierigkeit zu sondern, was jene heitere Gesellschaft wirklich angeschaut und was wohl rednerische Zutat sein möchte. Hierzu haben wir sehr viele Mittel, uns das vorzustellen, weil, wie Sie ja wissen, eben da diese herkulianischen, pompeischen und anderen neu entdeckten Gemälde uns eine Idee geben, wie sowas ausschauen könnte. Und dann gibt er also eben diese, gibt er eben eine Beschreibung da. Das ist jetzt schon wichtig, das ist jetzt ein bisschen länger und passen Sie auf, wie er das beschreibt. Der libysche Wegelagerer verlässt sich auf seine Kräfte, die von der Mutter Erde nach jedem Verlust durch die mindeste Berührung wiedererstattet werden. Er ist im Begriff, die Erschlagenen zu begraben und man muss ihn wohl für einen Sohn des Bodens halten. Ein Sohn des Bodens. Nicht nur der Erde, denn er gleicht einer roh gebildeten Erdscholle. Er ist fast ebenso breit als lang, der Hals mit den Schultern zusammengewachsen, Brust und Hals scheinen so hart, als wenn der Erzarbeiter sie mit Hämmern getrieben hätte. Fest steht er auf seinen Füßen, die nicht gerade, aber tüchtig gebildet sind. Also, Beine. Diesem vierschrötigen Boxer steht ein gelenker Held entgegen. Ja, das Gegenteil. Ne? Gestaltet, als wenn er zu Faustkämpfen ganz allein geboren und geübt sei. Ebenmaß und Stärke der Glieder geben das beste Zutrauen. Sein erhabenes Ansehen lässt uns glauben, dass er mehr sei als ein Mensch. Seine Farbe ist rotbraun und die aufgelaufenen Adern verraten innerlichen Zorn. Ob er sich gleich zusammennimmt, um als ein von beschwerlicher Wanderung angegriffener nicht etwa hier den Kürzern zu ziehen. Solchen Verzug fühlt Antaeus nicht. Schwarz von der Sonne gebrannt, tritt er frech dem Helden entgegen, nur dass er sich die Ohren verwahrt, weil dorthin die ersten mächtigen Schläge fallen. Dem Helden jedoch ist nicht unbewusst, dass er weder mit Stoß noch Schlag das Ungeheuer erlegen werde. Denn Gaia, die Mutter, stellt ihren Liebling, wie er sie nur im Mindesten berührt, in allen Kräften wieder her. Deshalb fasst Herkules den Antaeus in der Mitte, wo die Rippen sind, hält ihm die Hände hinterwärts zusammen, stemmt den Ellbogen gegen den keuchenden Bauch und stößt ihm die Seele aus. Du siehst, wie er winselnd auf die Erde herabblickt. Herkules hingegen voller Kraft bei der Arbeit lächelt. Dass auch Götter diese Tat beobachten, kannst du an der goldenen Wolke sehen, die, auf den Bergen gelagert, sie wahrscheinlich bedeckt. Von dort her kommt ja Merkur, als Erfinder des Faustkampfes, den Sieger zu begrenzen. So, ne? Also soweit die ausführlichste Beschreibung von Goethe. Also die Abstammung des Antaeus von der Erde, ein Sohn des Bodens oder der Erde, wird er sozusagen visuell umgesetzt hier. Ne? Dieses, was er sagt, vierschrötig, ebenso breit als lang. Man muss ihn schon vom Anblick her für aus dem Boden herausgeschoben betrachten oder halten. Herkules vor allem gelenkig, so eine Art von Cassius Clay, wie das damals zu der Zeit von Goethe gesagt worden wäre. Es gibt bei Goethe eine ganze Menge von Anspielungen auf diesen Antaeus. Das ist wirklich ein minorer, kleiner Mythos, der manchmal gar nicht vorkommt, aber bei Goethe gibt es eine Unmenge von Stellen und Anspielungen. Goethes Vorstellungen von einer lebensspendenden Natur sind da fasziniert von diesem Bild. Zum Beispiel im Egmont. Da eilt ich fort, sobald es möglich war, und rasch aufs Pferd mit tiefem Atemzug und frisch hinaus, da wo wir hingehören, ins Feld, wo aus der Erde dampfend jede nächste Wohltat der Natur und durch die Himmel wehend alle Segen der Gestirne einhüllend uns umwittern, wo wir dem erdgeborenen Riesen gleich von der Berührung unserer Mutter kräftiger uns in die Höhe reißen. wo wir dem erdgeborenen Riesen gleich von der Berührung unserer Mutter gekräftigt uns in die Höhe reißen, wo wir die Menschheit ganz und menschliche Begier in allen Adern fühlen. Also sieht man schon, das ist für ihn schon eine richtige Referenz. Im zweiten Teil des Faust, zwei Stellen in der klassischen Walpurgisnacht, auf den pharsalischen Feldern angekommen, sagt Faust, hier in Griechenland, ich fühlte gleich den Boden, wo ich stand. Wie mich, dem Schläfer frisch ein Geist durchglühte, so stehe ich, ein Antaeus am Gemüte. Poetische Qualität, okay. Die andere Stelle, in der Erde liegt die Schnellkraft, die dich aufwärts treibt. Berühre mit der Zehe nur den Boden, wie der Erdensohn Antaeus, bist du alsobald gestärkt. Also immer wieder kommt er auf das zurück, in der italienischen Reise schließlich eine Stelle, wo er mit sich selber vergleicht, also wo er nicht nur sozusagen die Menschheit anredet, sondern wirklich einen Vergleich mit sich selber zieht. Bologna, 20. Oktober 1786. Diesen heitern schönen Tag habe ich ganz unter freiem Himmel zugebracht. Kaum nahe ich mich den Bergen, so werde ich schon wieder vom Gestein angezogen. Ich komme mir vor wie Antaeus, der sich immer neu gestärkt fühlt, je kräftiger man ihn mit seiner Mutter Erde in Berührung bringt. Ich habe Ihnen diese Stellen jetzt sozusagen alle vorgelesen, damit Sie auch ein bisschen sehen können. Vielleicht schaffe ich es bis zum nächsten Mal, dass ich Ihnen die aufschreibe und Sie können es nachlesen. Dass man in Ihnen auch eine Weiterentwicklung sieht. Da gibt es eine bestimmte Tendenz, die vor allem in einer gewissen Verflachtung und Entqualifizierung der ursprünglichen Differenziertheit besteht. Das Bild wird sozusagen, von Stelle zu Stelle wird das Bild eigentlich trivialer und weniger interessant. In dem letzten Zitat steht Antaeus schon ganz allgemein für den Vorgang der Regeneration von Lebenskraft aus der Natur. Und die Sache mit dem Kampf ist völlig futsch, ne? Fühle mich einfach neu gestärkt, wenn ich in der Natur bin und so. Also es klingt eigentlich schon sehr, sehr beliebig. In der ersten von den beiden Fauststellen, auch dort ist die Assoziation mit dem Boden überhaupt nur mehr ganz, ganz akzidentell. Und das, was ihn durchglüht, ist hier schon ein Geist und nicht Erde. Und er ist ein Antaeus an Gemüte, also Kraft oder sozusagen Durchsetzungsfähigkeit oder irgend sowas, was in dem ursprünglichen Mythos eine wesentliche Sache ist. Das spielt hier schon gar keine Rolle. Ne? Das ist sozusagen einfach Anregung, könnte man sagen. Ne? Der Endpunkt dieser verflachenden Entwicklung ist dann bei einem anderen Autor, also noch trivialer geht es dann nicht mehr als bei Edgar Allan Poe, der mal in einer Rezension geschrieben hat, über den Cooper, James Fenimore Cooper, der scheint seine Energie wie Antaeus aus dem Ärger zu ziehen. Also das ist dann schon völlig willkürlich und hat jede selbstständige Kontur verloren, das Beispiel. Und der hätte natürlich viel präzisere Assoziationen finden können. Also ich meine, ist eh trivial genug, aber der Zorn des Achilles wäre dann noch eine passendere Stelle gewesen. Aber man kann in den Goethe-Zitaten auch noch eine andere Tendenz zur Manipulation dieses Bildes finden, in der Egmont-Stelle, wo wir dem erdgeborenen Riesen gleich von der Berührung unserer Mutter kräftiger uns in die Höhe reißen. Und auch in der zweiten Fauststelle, in der Erde liegt die Schnellkraft, die dich aufwärts treibt. Da findet eine eigentümliche Uminterpretation dieses Regenerationsgedankens statt. Die spezifische Wirkung der neu eingeschossenen Kraft kommt als Sprungkraft zum Ausdruck, als ein in die Höhe reißen. Davon ist in dem Mythos überhaupt keine Rede. Da wird er von seinem Gegner in die Höhe gerissen. Dort geht es nur darum, dass wenn er die Erde berührt, dass er dann stärker wird wieder. Ne? Dass er sozusagen seine Unterlegenheit wieder ausgeglichen ist. Also Das ist eine echte Uminterpretation hier von diesem Zuwachs an Kraft, das Kraft des Hochsteigens oder Hochreißens zu interpretieren, gegen die ursprüngliche Konstellation eigentlich. Nicht? Weil, dort ist es eben Kampfkraft. In dem ursprünglichen Mythos sind diese beiden Richtungen, die Richtung hinauf und die Richtung hinunter, auf die beiden verteilt. Nicht? Also Herakles ist der für die Bewegung hinauf verantwortlich ist und der andere ist unten. Am Schluss von der neuen Variante des Philostratos-Bildes kommt das ja auch sehr gut heraus bei Goethe selbst, nicht? Wo er am Schluss den Antaeus aus der ihm widerwärtigen Höhe winselnd auf die Erde herabblicken lässt. Da hat es noch richtig, nicht? Da hat es noch, die Höhe ist ihm unangenehm. Der ist da oben und da jammert er, weil da will er nicht sein, er will unten sein. Wären diese beiden Kraftrichtungen wirklich beide dem Antaeus zuzuordnen, dann hätte nach der Logik des Bildes, wie es im Mythos vorhanden ist, der gar keinen Gegner mehr. Nicht? Wenn er selber der wäre, der auch diese Richtung nach oben beherrscht. An dieser letzten Beobachtung kann man allerdings feststellen, wie diese Uminterpretationen von Goethe, also diese sozusagen Entdifferenzierung, diese Trivialisierung des Ganzen, wie das eigentlich möglich wird, was der Grund ist, warum das gelingt. Warum gelingt das? Was fällt ihnen auf die ganze Zeit? Bei diesen Goethe-Stellen, der lässt einfach den Herakles weg. Der lässt den weg, der sozusagen dessen Story das eigentlich ist. Der kommt bei ihm nicht vor. Und damit fällt natürlich auch die Tatsache weg, dass Antaeus in dieser Auseinandersetzung der Verlierer war. Der erscheint jetzt eigentlich da irgendwer als der Held, weil es ja gar keinen Gegner gibt. Es fällt fort der im wahrsten Sinn des Wortes elementare Gegensatz von Erde und Luft damit. Bei Emerson sind diese Oppositionen in einer gewissen Weise eher noch da. Da ist das schon noch vorhanden. Antaeus wird von Herakles erstickt und so ist auch der Mensch, ganz unangesehen von seiner Regenerationsmöglichkeit, ist der Mensch ein Broken Giant. Ja, ein Zerbrochener, also einer, ich möchte hier jetzt nicht sagen, der ist jetzt da der Verlierer, aber er ist ein Gebrochener. Und das ist bei Goethe ist diese ganze Dimension einfach nicht vorhanden. Also, Goethe hat das Bild im Großen und Ganzen in eine Richtung akzentuiert, die wir heutzutage, auch ohne seine Hilfe, sozusagen als Hauptrichtung wahrnehmen würden. Also er ist uns sozusagen nahe. Antaeus ist sozusagen der Typ eines Wesens, das seine Kraft und sein Leben aus dem Kontakt mit der Natur immer wieder erneuern kann. Und erst dann zugrunde geht, wenn er künstlich gewaltsam von der Natur abgetrennt wird oder sich selber künstlich oder gewaltsam von der Natur abtrennt. Und insofern wird Antaeus auch als Symbol für einen Grundzug der menschlichen Situation genommen. Aber natürlich kann man nicht ernsthaft so etwas kann man nicht als Interpretation des Mythos ernsthaft akzeptieren. Also man kann nicht das Symbol Antaeus wirklich für ökologisch-naturschützerische Ideologien in Gebrauch nehmen. Die Vorstellung der Natur, die dem ökologischen Denken zugrunde liegt, ist eine total andere als die der Erde in diesem Mythos. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen, ausführlicher. Im Mythos, wenn wir ihn so verstehen wie Goethe, gibt es gar keine Auseinandersetzung mit der Erde. Schon gar nicht eine Reduktion oder Beeinträchtigung ihrer regenerierenden Kräfte. Und das ist ja das, was uns heute interessiert oder motiviert, wenn wir über diese Dinge nachdenken. Was den Antaeus umbringt, ist ein Trick des Herakles, einer dritten sozusagen intervenierenden Instanz. Also hat es keinen Sinn, zum Beispiel den Antaios als Symbol des Menschen zu betrachten, der durch Zerstörung der Natur sich selbst erstickt oder sowas. Das hat keinen Sinn. Ne? Der ist nicht der Mensch in dieser Konstellation, sondern das Menschliche ist, wenn überhaupt, eben in dem Herakles verankert. Aber das ist eigentlich nicht der springende Punkt, sondern der springende Punkt ist eben, womit findet da eigentlich die Identifikation statt? Und in Wirklichkeit ist doch Herakles der von einer menschlichen Mutter geborene, der sterblich-unsterbliche Held. Er ist derjenige, der, wenn überhaupt irgendjemand in diesem Mythos eine problematische Beziehung zur Natur aufnimmt, indem er ihren Sohn von ihr abtrennt, die Folge ihrer Generation stört, ne? Die Folge der Generation aus der Erde heraus stört. Trotzdem oder eben deswegen ist er der Sieger. Das ist die Sache, mit der man sich bei dieser Geschichte auseinandersetzen muss. Noch einmal, Emerson, der doch den Menschen mit dem Giganten identifiziert, hat diese Seite durchaus noch im Auge behalten. Der Mensch ist als Gigant ein Gebrochener, ein Zerbrochener. Er ist der Gigant als von Herakles Besiegter. Er trägt, sofern er Gigant ist, die ihm zugefügte Niederlage an sich. Also wenn man den Menschen schon mit diesem Giganten identifiziert, dann muss er identifiziert werden als Besiegter, als Gebrochener. Diese Niederlage ist seiner Identität so quasi eingeschrieben. Wollen wir in dem Mythos des Antaios ein Bild von der Beziehung des Menschen zur Natur sehen, dann müssen wir diese Gestalt des Menschen sozusagen erst auffinden. In dieser Konstellation von diesen zwei Körpern, der Ringenden und der, muss man eigentlich erst herausfinden, was in dieser verschlungenen Figur der Mensch ist. Die Bewegungsstruktur in diesem Kampf, an dessen Ende erst Emerson den Menschen anspricht, ist sehr viel komplizierter, als wir uns bisher klargemacht haben. Also, der Sohn der Erde kann nur Mensch sein unter der Bedingung, dass er von dem Sohn einer Sterblichen getötet worden ist. Das ist sozusagen das Resultat bei Emerson. Ne? Also wir können uns sozusagen als Menschen mit dem Sohn der Erde, wenn er sagt, man is the broken giant, nur identifizieren unter der Bedingung, dass wir in Kauf nehmen, dass er von dem Sohn einer sterblichen Mutter besiegt und getötet worden ist. Das ist ein Paradox, eine paradoxe Konstellation, die für Emerson, auf den werden wir später ja noch mehrfach eingehen, sehr, sehr wichtig ist. Dass wir unsere Identifikation sozusagen als Menschen, wenn wir uns als Kinder der Natur verstehen wollen, müssen wir uns als von uns selbst Besiegte sozusagen betrachten können. Das ist auch ein bisschen, da können Sie schon ein bisschen was von Rousseau auch hören, was ich Ihnen zuletzt erzählt habe. Aber um diese Sache besser zu verstehen, um einen Zugang zu diesem Paradox zu bekommen, ist es notwendig, und ich hoffe, das können Sie aushalten, oder das ist Ihnen nicht eine zu große Abweichung, aber es ist wirklich etwas sehr Wichtiges. Also manchmal muss man einfach einen längeren Umweg machen, um eine Sache verstehen zu können. Ist es einfach notwendig, sich ein bisschen genauer mit den Protagonisten des ursprünglichen Mythos zu beschäftigen. Wer eigentlich diese Personen sind, von denen dieser Mythos handelt. Und was ich Ihnen jetzt erzählt habe, ist so quasi, mir ist da heute in der Früh eingefallen, ich könnte das so nennen, eine Oberflächenrezeption. Also die ist auch interessant in ihrer Differenziertheit oder so, aber sozusagen eine Oberflächenrezeption des Antaios-Mythos bei zwei bedeutenden Autoren des romantischen Denkens. Aber was ich Ihnen jetzt sozusagen ermöglichen möchte, ist das ein Verständnis für so eine Art von Tiefenrezeption, dass das Ganze, das Problem, um das es da hier geht, teilweise auch ohne Bezug auf die Namen dieser Protagonisten, in der Romantik sozusagen sehr, sehr viel durchgängiger und auf einer ganz anderen, viel tieferen Ebene rezipiert worden ist. Also, von wem ist da eigentlich die Rede? Nicht, wenn man da sagt, dieser Antaios, der da in Libyen die Leute erwürgt und ihre Schädeln rund um sein Haus aufsteht. Also, womit wir uns beschäftigen, das Thema ist jetzt, er ist ein Sohn der Erde. Und das ist die Frage, mit der ich mich jetzt beschäftigen werde. Was heißt das, ein Sohn der Erde zu sein? Was ist ein Sohn der Erde? Und weil es nämlich kein Zufall ist, dass er als Sohn der Erde in diese Auseinandersetzung mit dem Herakles kommt. Also das ist nicht ein zufälliges Zusammentreffen, so wie man glauben kann, wenn man nur diese Geschichten liest, sondern das ist ein systematisches Zusammentreffen. Herakles gegen einen Sohn der Erde, das ist sozusagen eine grundsätzliche Opposition, ein Exempel sozusagen. Was heißt Sohn der Erde? Ich werde dann hauptsächlich die Bedeutung dieses Ausdrucks in zwei verschiedenen Dimensionen versuchen zu erläutern. Also die eine ist relativ trivial, das ist einfach das, was man in der griechischen Mythologie dazu lernen kann, wie sie zum Beispiel Hesiod überliefert. Nach Hesiod ist eben das ursprüngliche eine, das ist das Chaos, alles fängt an mit dem Chaos und das nächste ist eine Trennung des Chaos. Das Chaos trennt sich in zwei Instanzen oder Faktoren. Die Erde, das ist das eine, und das andere, der Tartaros, die Finsternis. Also Erde und Finsternis sind die zwei Resultate einer ursprünglichen Auftrennung des Chaos. In der Erde selbst, wenn wir jetzt mal nur die Erde betrachten, wir brauchen jetzt bis auf eine Stelle dann später mal uns nur um die Erde kümmern, von den beiden. In der Erde gibt es einen Trieb, sich zu entwickeln. Man kann das Wort entwickeln hier auch ersetzen durch das Wort zeugen, etwas hervorzubringen. Also nicht nur sich selber zu verändern, sondern etwas hervorzubringen. Das Wort, das da verwendet wird, heißt Diktein. Das ist in einer neutralen Weise, kann man das relativ neutral, dieses Wort hervorbringen von Nachkommenschaft. Diktein. Und dieser Trieb zum Diktein, dieser Trieb, etwas hervorzubringen oder aus sich etwas hervorgehen zu lassen, der in der Erde ist, der hat auch einen eigenen Namen, der heißt Eros. Und aus diesem Eros heraus, weil in der Erde dieser Trieb ist, dieser Eros, bringt sie etwas hervor. Und zwar Gebirge, Weltmeer, also Berge, Meer und Himmel. Den Uranos. Ja? Also sie ist da, sie bringt was hervor oder verändert sich in irgendwas, gestaltet sich zu irgendetwas Neuem, und zwar Erde, und zwar Gebirge, Weltmeer und Uranos. Der Uranos ist eindeutig, das ist jetzt das erste Mal in der ganzen Sache, das ist das erste Mal, dass eine Instanz, ein Wesen als explizit männliches identifiziert wird. Der Uranos, der Himmel, ist ein männliches Wesen. Und mit dem Uranos geht, mit dem von ihr selber hervorgebrachten Uranos, geht die Erde eine Verbindung ein, die weiblich ist, aus der eine reiche Nachkommenschaft resultiert. Ein Technon ist ein Kind, aber mehr auch wieder in seinem neutralen Sinn, wie im Englischen gibt es das Wort Offspring. Ja? Das ist ein Technon, die Nachkommenschaft, das erzeugte. Also in der Theogonie von Hesiod kann man das in den Versen 126 bis 210 genau nachlesen, was dieser Offspring ist. Und ich bin einfach mit der Zeit nicht zurechtgekommen, da diese Namen auch aufschreiben. Es ist nicht unwichtig, dass Sie jetzt ein bisschen, Sie müssen sich nicht die Einzelnen merken, aber diese große Einteilung, die es da gibt. Also es gibt drei Gruppen von Nachfahren, die aus dieser Verbindung hervorgehen. Die Kyklopen, das sind drei männliche Wesen, Brontes, Derobes und Arges. Dann die Hekatoncheiren, das sind auch drei männliche Wesen, Ungeheuer halt, ja. Kottas, Briareus und Gyges. Also das sind einmal sechs männliche in zwei verschiedenen Gruppen und wesentlich 12 solche Tekna, die Titanen. Und von diesen 12 gibt es 6 männliche und 6 weibliche. Die 6 männlichen Titanen sind Okeanos, Hyperion, Kreos, Koios, Japetos und Kronos. Der letzte, der wichtigste. Mit dem geht die Geschichte dann weiter, wie Sie ja wissen. Ne? Okeanos, Hyperion, Kreos, Koios, Japetos und Kronos. Also bei den weiblichen Titanen, also bei den Titaninnen, Themis, Thetis, Thea, Mnemosyne, Rhea, ne, kennen Sie ja alle. Also insgesamt hat man da 12 männliche Gestalten, die da aus insgesamt 3 Gruppen, Kyklopen, Hekatoncheiren und 6 Titanen, 12 männliche Figuren, die man extensional als die Söhne der Erde bezeichnen könnte. Extensional genommen sind das 12 Stück, auf die das Prädikat Sohn der Erde zutreffen würde. Diese Hauptgruppe kann man erweitern um Nachfahren dieser Nachfahren. Die kann man auf 2 Arten erweitern, diese Gruppe. Man kann noch mehr Söhne der Erde, wenn man sagt, na gut, Söhne von jedem von denen sind auch Söhne der Erde. Und man kann sie auch auf die andere Art erweitern, dass es noch andere direkte Söhne der Erde gibt. Also es gibt noch andere Söhne der Erde, die wirklich Söhne der Erde selbst sind, weil sie noch mit anderen Partnern als mit dem Uranus Nachkommen gezeugt hat. Sie hat nicht nur dem Uranus Kinder geboren. Antaios, das sage ich jetzt vorblickend, ist ein Sohn der Erde, insofern er beiden diesen zusätzlichen Gruppen angehört. Er ist ein Sohn der Erde selbst und sein Vater ist einer ihrer späteren Nachfahren, nämlich Poseidon. Also Antaios ist einer, den die Erde mit einem ihrer eigenen Söhne selber in die Welt gesetzt hat, mit dem Poseidon. Also er ist in einer doppelten, aber nicht direkten Weise ein Sohn der Erde. Der Poseidon ist ein Sohn des Kronos. Aber diese Bedeutung, das ist sozusagen die extensionale Bedeutung von Sohn der Erde. Aber das eigentlich Interessante ist die andere Facette, die andere Seite von dem Ausdruck Sohn der Erde. Ich würde das nennen, der Ausdruck Sohn der Erde hat auch eine dynamische Bedeutung. Das ist ein bisschen kompliziert, da muss man ein bisschen aufpassen, aber eine wirklich faszinierende Angelegenheit. Diese dynamische Bedeutung von Sohn der Erde ist enger und auch enger als die extensionale und auch enger als die biologische Bedeutung. Man könnte sagen, in diesem engeren Sinn ist Erdensohn, wer von der Erde dazu erwählt wird. Aber die Wahl der Erde, der Gaia, ist nicht eine willkürliche, sondern hat gewisse Voraussetzungen, muss im Zusammenhang mit anderen mit Aktionen von anderen Instanzen und muss im Zusammenhang mit sehr bestimmten Szenarien gesehen werden. Zuerst einmal im Zusammenhang mit Aktionen und Handlungsweisen des Uranus, also ihres ursprünglichen Partners. Also man kann sagen, wer ein Sohn der Erde ist, wird von der Erde im Rahmen eines bereits in Gang befindlichen Familiendramas festgelegt. In gewisser Weise definiert die Handlungsweise der Erde, die Wahl der Söhne, eigentlich erst, was ein Familiendrama ist. Allerdings in einem ganz anderen Sinn als Freud. Das gesehen. Also die Freudsche Vorstellung von der Grundkonstellation eines Familiendramas kann man in dem Zusammenhang auch besprechen, aber hier noch nicht. In diesem Stadium handelt es sich um was geradezu Gegensätzliches. Wie schaut das im Einzelnen aus? Jetzt kommt die Sache, sozusagen, worin diese Dynamik besteht. Dieser Uranus hat mit ihr diese so und so vielen Kinder und darunter auch diese 12 Söhne und ist fundamental auf diese Söhne eifersüchtig und sperrt sie ein in den Keller. Also wir wollen jetzt nicht, wir brauchen nicht unbedingt Assoziationen mit der jüngsten Geschichte, mit der jüngsten österreichischen Kriminalgeschichte. Also, vorhin hat er eben nur seine Söhne in den Keller gesperrt. Die Mutter Erde will sich diese Erniedrigung ihrer Söhne nicht gefallen lassen. Also versucht, also sie da, der Uranus, da unten im Keller die Söhne. Sie will nicht, dass der, die da wegsperrt, geht in den Keller und hust ihr auf. Gegen ihren Vater. Nicht zuletzt mit dem Argument, dass sie ihnen verspricht, dass dann einer von ihnen da oben sitzen wird. Kronos ist der, der die Aufgabe übernimmt und mit der diamantenen Sichel den Uranus entmannt, ne, kastriert seinen Vater. Aus dem Blut, das aus dieser Wunde fließt, entstehen dann auch noch, also es tröpfelt ins Meer und daraus entstehen noch alle möglichen mythologischen Gestalten. Zum Beispiel gibt es eine Variante vom Mythos der Geburt der Aphrodite. Es gibt mehrere verschiedene Geburt der Aphrodite-Mythen und eine ist, dass sie aus seinem Blut des Uranus und Wasser des Okeanos geboren wird. Die andere Alternative, bekanntere Alternative von Zeus und Diana. In dem Moment, wo Kronos seinen Vater kastriert hat, ist er ein Sohn der Erde. In dem Moment aber, wo er sozusagen den Erfolg einheimst und jetzt auf dem seinem Sessel sitzt, geht dieses Prädikat auf seine männlichen Geschwister und vor allem auf seine eigenen Kinder über. In dem Moment, wo er sozusagen als Sohn der Erde erfolgreich gegen seinen Vater rebelliert hat, hört er auf, ein Sohn der Erde zu sein und nimmt diese strukturelle Position sozusagen des Vaters ein. Und das Prädikat Sohn der Erde geht jetzt vor allem auf diejenigen über, die ihm jetzt wieder die Vorrangstellung streitig machen könnten, nämlich Kyklopen, Hekaton und Chiron, denen es unter dem Kronos auch nicht besser geht wie vorher unter dem Uranus. Ne? Schicksal vieler Revolutionen. Werden wir dann auch noch bei der Französischen Revolution diese Struktur sehen. Kaum hat er gesiegt, fängt tatsächlich auch die Erde schon wieder an, gegen ihn mobil zu machen. Ja? Und sozusagen wieder die anderen, die da noch unten sind, aufzuhussen. Gegen den Kronos. Ja? Verstehen Sie die Mechanik, die da jetzt in Gang kommt? Ja? Es geht aber nicht lang so dahin. Ne? Also der Nächste, der da jetzt in die Rolle des Aufmüpfigen, der die Rolle des Aufmüpfigen akzeptiert, ist Zeus. Die anderen Söhne des Kronos, Hades, Poseidon und so weiter, die wollen gar nicht so unbedingt diesen Job. Die haben vielleicht auch schon genau genug aufgepasst bei dem, was vorher passiert ist. Die anderen Titanen sind mit seiner Herrschaft nicht so unzufrieden wie die Hekaton und Chiron. Zeus entthront also den Kronos auf Anraten und unter dem Einfluss seiner Mutter und der Gaia. Allerdings bleibt diesmal die Situation ein bisschen in der Schwebe, weil Kronos und die anderen Titanen sich hier nicht gleich geschlagen geben wollen. Also hier geht das nicht einfach so, dass der den da kastriert oder absetzt und dann sagt, ich bin jetzt der Chef, sondern die wehren sich. Und es gibt einen Kampf, das ist die sogenannte Titanomachie. Ne? In dieser Titanomachie selber gibt es zwei Parteien. Auf der einen Seite die Titanen und Uranos, auf der anderen Seite Zeus und die anderen Söhne des Kronos, alle angestiftet von der Erde selbst. Die sind jetzt die Söhne der Erde. In diesem Kampf ist die Zeus-Partei Söhne der Erde. Also, was man hier sehen kann, ist, die Söhne der Erde in dieser dynamischen Bedeutung sind immer der kommende Herrscher und sein Anhang. Nicht der jetzige Herrscher, Sohn der Erde zu sein in dieser dynamischen Bedeutung heißt, der kommende Herrscher zu sein plus dem seine Entourage. Zu diesem Anhang kann übrigens, ein Sohn der Erde kann auch ein Ex-Herrscher sein. Die Olympia, also die Zeus-Partei, hat ja diese Titanomachie gewonnen und dadurch wird der jetzt entmachtete Kronos gleich wieder zu einem Sohn der Erde. Also man kann sozusagen da rotieren. Ne? Man kann Sohn der Erde sein, aufhören Sohn der Erde zu sein, wenn man wieder Vater wird und dann kann man, wenn man entmachtet ist, kann man wieder zu der Gruppe der Söhne der Erde in diese Gruppe wieder aufgenommen werden. Also hier können Sie jetzt sehen, was ich gemeint habe, wie ich gesagt, eine dynamische Bedeutung. Ja? Eine dynamische Bedeutung und inwiefern die Wahl der Erde da eine Rolle spielt. Sie stiftet da die an, gegen den derzeitigen Vater zu rebellieren. Wer mit diesem Begriff Sohn der Erde gemeint ist, steht nicht sozusagen ein für alle Mal und extensional fest in dieser Perspektive, sondern hängt ab von dem momentanen Stand eines prinzipiell unendlichen Generationenkonflikts. Und die strukturierende Kraft, die Generation in diesem Generationenkonflikt, nämlich Generation im Unterschied zum bloßen Hervorbringen von Nachkommenschaft, das ist die Erde, die Mutter. Die Olympier gewinnen also diese Titanomachie und die Titanen und ihre Helfer müssen da jetzt abmarschieren in den Tartaros. Wie üblich wechselt Gaia sofort wieder die Seite. Kronos ist auf einmal wieder beliebt. Kaum hat er verloren, ist er wieder beliebt. Und jetzt geht es darum, jemanden zu finden, der Zeus bekämpft und ablöst. In diesem Fall von Zeus greift die Erde zu ganz außerordentlichen Mitteln. Also das sind die Stories, wie sie eben bei dem Hesiod hauptsächlich erzählt werden dann später. Ja? Außerordentliche Mittel, sie verbündet sich jetzt zum ersten Mal mit dem Tartaros. Also mit dem, der gleichzeitig mit ihr als Spaltprodukt des Chaos entstanden ist, um mit dem Tartaros zusammen das schrecklichste Ungeheuer aller Zeiten zu zeugen, den Typhon. Strategisch daraus zu erklären, dass die Kyklopen und Hekaton und Chiren zum ersten Mal auf der anderen Seite stehen. Die Erde braucht ein neues Schreckenstier. Aber dieser Typhon, die stehen deswegen auf der anderen Seite, weil Zeus tolerant war. Das ist ein wichtiger Punkt, den man nicht... Der erste, der Kronos, der hat seine, der Uranus, der hat seine Nachfahren in den Keller gesperrt. Zeus war tolerant, der hat niemanden in den Keller gesperrt. Aber die Erde wollte, also der hat sozusagen selber keine zusätzliche Motivation gegeben, gegen ihn aufzubegehren. Aber die Erde hat sozusagen ihn wieder entmachten wollen und hat also daher sich mit diesem mit dem Tartaros zusammengetan. Als letzte Reserve bietet Gaia jetzt die sogenannten Giganten auf. Das sind für den Augenblick die Söhne der Erde, für diesen Augenblick sozusagen des Aufbegehrens gegen Zeus. Gigant, ein sehr unscharfer Begriff, Riesen sind es. Man kann aber über ihre respektiven Väter oder Vorfahren gar nichts Sicheres ausmachen. Es gibt zum Beispiel eine Variante, dass Giganten primär jene Geschöpfe sind, die aus dem Blut des kastrierten Uranos da im Meer, ne, das Blut im Meer gefallen, entstanden sind und so weiter. Also, kurzum, nach der Titanomachie, in der er die Erde auf seiner Seite hatte, muss Zeus jetzt gegen die Erde die Gigantomachie bestreiten. Ja? Anders als bei den bisherigen Konflikten ist es aber da nicht so klar, wer da der Nachfolger sein sollte. Die Giganten bilden eine eher anonyme Masse. Also da gibt es niemanden, der so wie er selber oder wie der Kronos da herausragt. Keiner der Söhne des Zeus, und das ist auch ein großer Unterschied gegenüber allen vorherigen Situationen, keiner der eigenen Söhne des Zeus ist gegen seinen Vater aufgestanden. Also die Erde muss gegen den Zeus sozusagen Reserven von woanders her, Söldner so quasi, ja, mobilisieren. Es gibt zwar Auseinandersetzungen, klarerweise kennen Sie alle Auseinandersetzungen zwischen Zeus und seinen Söhnen, also zum Beispiel Apollo und Hephaistos auf der einen Seite, Zeus auf der anderen Seite, aber das sind Kinkerlitzchen im sportliche Auseinandersetzungen im Vergleich mit diesen großen Kämpfen. Dritter Unterschied, als Mitkämpfer an der Seite des Zeus, also gegen die Erde, treten jetzt zum ersten Mal die Kinder von Sterblichen auf. Also zum ersten Mal kämpfen in diesen Auseinandersetzungen Helden mit, die von sterblichen Frauen abstammen. Zwei Figuren, die beide von Zeus erzeugt wurden, aber menschliche Mütter haben und von Geburt sterblich sind, die zwei prominentesten, die größten, also die zwei paradigmatischen Halbgötter, wenn man das Wort Halbgott jetzt in einem extensionalen Sinn verwenden will, Herakles und Dionysos. Diese Auseinandersetzung, wo auf der Seite des Zeus, wie gesagt, also wo gegen den Zeus nicht mehr seine eigenen Söhne kämpfen und wo auf der Seite des Zeus zum ersten Mal Wesen rekrutiert sind, die von sterblichen Müttern stammen, diese Gigantomachie endet mit einem Sieg der Olympier. Und Herakles und Dionysos werden als Belohnung für ihre Tapferkeit in den Stand der Unsterblichkeit erhoben. Das sind sozusagen unsterblich gewordene Sterbliche. Das ist auch eine sehr wichtige Sache natürlich. Also ich weiß nicht, ob wir in diesem Semester oder im nächsten Semester oder überhaupt einmal auf die speziellen mythologischen Vorstellungen von Friedrich Hölderlin eingehen werden, aber für den und für seinen Begriff des Halbgöttlichen spielt es eine, und des Helden überhaupt spielt es eine entscheidende Rolle, dass ihm ein Held als ein Halbgott verstanden werden kann. Also das ist ein einschneidendes Ereignis. Ja, das ist ganz klar. Das ist das erste Mal, dass die Erde nicht gewonnen hat. Der Sieg der Olympier ist das einschneidende Ereignis überhaupt, wenn man die, also nach der Urteilung des Chaos ist das nächste wirklich riesige Zäsur dieser Sieg der Olympier. Damit ändert sich alles mit dem Sieg der Olympier. Die Konstitution, das ist die Konstitution der klassischen Götterwelt. Und von diesem Sieg aus wird alles, was vorher war, zu einer Vorgeschichte. Das muss man sich klar machen, wie einschneidend das ist. Da wird wirklich alles geändert. Alles bekommt einen neuen Sinn. Zum ersten Mal hat ein Vater gegen seine Söhne gesiegt, die bisher immer die Söhne der Erde waren. Und das bedeutet, dass alle Ausdrücke, wenn Sie das auch strukturell interpretieren, alle Ausdrücke, die den gesellschaftlichen Zustand überhaupt bezeichnen, einen anderen Sinn bekommen. Jedes Wort Mutter, Sohn, Vater heißt ab da etwas anderes. Und vor allem der Begriff der Generation selbst bekommt einen anderen Sinn. Man könnte von einem Umspringen der Bedeutungen reden, von dem, was in der Gesellschaft ein Vater ist, was eine Mutter ist, was ein Sohn ist. Das ist keine Erklärung, aber es ist sozusagen ein Angebot an Worten, die man da verwenden kann. In dieser mythischen Dimension ist das, was da beschrieben wird, der Umschlag, und das ist ein maximaler kulturgeschichtlicher Umschlag vom Mutterrecht zum Patriarchat. Das ist die Konstitution des Patriarchats. Mit diesem Sieg der Olympia in der Gigantomachie verliert natürlich jetzt dieser Ausdruck Söhne der Erde seinen Hauptgehalt, nämlich seine dynamische Bedeutung, sein generatives Element. Ja? In der antiken Überlieferung wird allerdings betont, Apollodorus ist da wichtig, dass die Erde auch nach dem Untergang der Giganten, nach dem Untergang der letzten wirklichen Söhne der Erde, nicht unfruchtbar gewesen ist und noch immer Nachkommen hervorgebracht hat. Das ist auch das nächste ganz, ganz Wichtige. Also Sie haben diesen Einschnitt und der Einschnitt setzt sozusagen ein ganzes Modell von Gesellschaftlichkeit außer Kraft und ersetzt es durch ein anderes. Wir werden dann ein paar Sachen, ich sage Ihnen dann ein paar Sachen, die verdeutlichen können, wie groß diese Unterschiede sind. Aber jetzt meine, wie tief dieser Einschnitt auch immer ist, die Erde ist dadurch nicht unfruchtbar und es gibt weitere Nachkommenschaft von ihr. Also es gibt weiterhin etwas, was man im extensionalen Sinn noch immer Sohn der Erde nennen könnte. Und so etwas ist Antaios. So einer ist Antaios. Antaios ist einer, der aus der Erde geboren ist, aber nachdem der zentrale Sinn davon, ein Sohn der Erde zu sein, nicht mehr gültig ist. Er ist sozusagen ein Spätling, ein Nachgigant. Sein Vater ist ein Bruder des Zeus, der Poseidon. Also er wäre eigentlich, wenn die Gigantomachie nicht so ausgegangen wäre, wäre er ein Kandidat gewesen, wirklich ein Sohn der Erde, auch in dem dynamischen Sinn zu sein. Sein Pech ist nur, dass er erst geboren wurde, wie das Drama schon für immer vom Spielplan abgesetzt war, dieses Familiendrama. Er gibt also eine sehr, sehr eigentümliche Figur ab. Sehr, sehr eigentümlich. Ein Held, der erst nach der Schlacht eintrifft und dann erst recht noch erschlagen wird. Also, der sozusagen erst nach der Schlacht eintrifft, aber nichts davon hat und erst recht im Nachhinein, wo es gar nicht mehr notwendig ist, weil die Sache ist schon beendet. Ne? Also in Wirklichkeit ist er von Anfang an viel mehr, also wenn man sagt, man macht einen Unterschied, oder man macht eine authentische mythologische Figur. Er ist nicht einmal eine authentische mythologische Figur, sondern er ist als mythologische Figur eigentlich auch nur ein Erinnerungsbild. Wenn man sagt, alle mythologischen Figuren sind sozusagen nur Bilder oder Erfindungen von Menschen oder so, dann ist er sozusagen eine Meta-Erfindung. Ja? Er ist sozusagen nur dazu da, um sich daran zu erinnern. Und zwar in einer harmlosen Weise, weil es ja nicht gefährlich ist. Er ist ja gar nicht wirklich gefährlich. Er ist erst aufgetreten, wie die eine Partei schon gewonnen hat. Er kann im Nachhinein den Sieg gar nicht mehr gefährden. Er wird sozusagen, sein Kampf oder seine Niederlage findet nur statt, damit die, die sich nicht an die wirkliche Gigantomachie erinnern wollen, und zwar deswegen nicht erinnern wollen, weil das zu schrecklich ist, weil dort sozusagen wirklich authentisch mythologisches Blut vergossen worden ist, ja, sich sozusagen noch ein bisschen davon machen wollen, wie das war, aber im Nachhinein, in einem imaginierten, ja, so quasi wie ein Film, aber eben nicht ein Dokumentarfilm, ne? Nicht ein Dokumentarfilm von der Gigantomachie, sondern Spielberg. Er ist mit einem Wort, dem Schiller den für uns verbindlichen Sinn gegeben hat, eine sentimentalische Figur. Ne? Innerhalb der olympischen Götter- und Mythenwelt, eindeutig nach ihrer endgültigen Etablierung, repräsentiert Antaios erinnernd noch einmal eine vergangene und besiegte Welt. Er ist ein Emblem, durch das innerhalb des olympischen Mythos stellvertretend erinnert werden kann, was vorher war, was man sich in einer wirklichen, in seiner grausigen Wirklichkeit gar nicht mehr vorstellen will. Also es hat was Rituelles, was Künstliches an sich, diese Geschichte. Diese Geschichte hat wirklich in ihrer tatsächlichen Konstitution was ganz was Künstliches an sich, obwohl sie dann eben von solchen Autoren wie Goethe zum Beispiel sozusagen ja für die Story von der Erfahrung von Natur und der Kräfte der Natur genommen wird. Aber die Natur, in dem ursprünglichen Antaios-Mythos, hat die Natur schon sozusagen verloren gehabt, die Erde schon verloren gehabt. Kommt natürlich auch immer wieder mal zum Ausdruck in der Widersprüchlichkeit in manchen Geschichten. Was für eine Welt war diese vergangene Welt? Also was wir, die da dieser Antaios noch repräsentiert, was wir bisher davon kennengelernt haben, ist nur dieses eigentümliche Generationsprinzip, ne? Dieses Aufhussen immer der Söhne gegen den Vater, die dann diese Stellung haben und sofort wieder dreht sich das Rad wieder weiter. Das ist natürlich nicht nur ein Generation, das ist eben ein Prinzip sozialer Organisation im Ganzen. Der Vorrang des Späterkommenden, der Vorrang künftiger Familienväter vor aktuellen Familienvätern. In Wirklichkeit ist da die Position des Familienvaters überhaupt nur ein Grenzfall. Also Familienvater zu sein, ist sozusagen eine Art von Grenzposition im doppelten Sinn. Spielt eindeutig eine Rolle in der Definition dessen, was Familie heißt. Es gibt immer einen Familienvater, es kommt vor. Aber keineswegs ist der Familienvater das stabile Element dessen, was Familie ist. Er ist in dieser frühen Organisation ist die Mutter das stabile Element. Die Mutter im Singular nämlich. Die Mutter als durchgehende Präsenz und soziale Aktivität, die für die Ordnung sorgt. Die Mutter ist das, was die Stabilität garantiert und was die Ordnung hereinbringt in dieser unaufhörlichen Umwälzung von Generationen männlicher Nachkommen und Väter. Und auch individuell ist das natürlich nur eine ephemere Position, nicht, wie wir schon gesehen haben. Im Leben eines männlichen Individuums ist sein Dasein als Familienvater ein Durchgangsstadium. Er ist Sohn, er wird Familienvater, dann wird er sofort wieder entmachtet und dann ist er entweder tot oder er ist wieder so etwas Ähnliches wie ein Sohn, ne? Oder gehört wieder bei den nächsten Söhnen dazu. Also er kann sozusagen als Großvater wieder mit seinen Enkelkindern in den Kindergarten gehen oder in den Keller runter zu denen. Ne? Je nachdem, wie tolerant der jetzt gerade amtierende Familienvater ist. Also es ist keineswegs dieser Inhalt, Familienvater zu sein, der für sozusagen ein männliches Individuum sozusagen identitätsprägend ist. Weil das ist ja nur ganz, ganz kurz. Eine Sache, die auch sehr charakteristisch ist für seine sogenannte Mutter, also das sind alles Fantasien natürlich, nicht? Wir reden über einen Mythos und wir denken uns aus, was für Konsequenzen für eine im Rahmen dieses Mythos imaginierte Gesellschaft sich ergeben. Ne? Also eine sehr interessante Sache ist zum Beispiel das Verhältnis von Macht und Organisation der Gesellschaft, von der Ausübung von Macht und der Organisation der Gesellschaft. Die Herrschaft ist sozusagen nicht in dem Sinn, wie sie das für uns ist, in unserer Wirklichkeit ist, das konstante oder stabilisierende Element sozialer Organisation. Die Herrschaft spielt eine große Rolle, es finden dauernd Machtkämpfe statt. Die Herrschaft wird übernommen und wieder abgegeben, manchmal unter sehr dramatischen Umständen, aber niemals bedeutet das das Ende der Welt oder eine grundsätzliche Aufhebung dieser Organisationsform. Also Herrschaft, Machtkämpfe unter männlichen Individuen finden in einer solchen sozialen Organisation sozusagen in einem eigenen Bereich statt, der nicht wirklich was mit der Stabilität der Gesellschaft als solcher zu tun hat. Zum Beispiel Uranus, ne? Der bleibt ein Faktor, der bleibt in einer gewissen Weise im Spiel, auch nachdem ihm da dieses schreckliche Unglück mit der diamantenen Sichel passiert ist. Ne? Also Herrschaft ist nicht das, was den sozialen Zusammenhang stabilisiert oder konstituiert. Das ist ein ganz, ganz enormer Gegensatz zu unserer Gesellschaft und natürlich auch zu der klassisch-griechischen Gesellschaft. Ne? Also in den homerischen Epen werden gesellschaftliche Strukturen beschrieben, in denen Herrschaft sehr wohl für die soziale Ordnung und Machtkämpfe für die soziale Ordnung konstitutiv sind. Also wir haben diesen Primat des Späteren, ne? Dass immer die Jüngeren aufgekusst werden. Jetzt einmal nur unter dem Aspekt der Vater-Sohn-Relation betrachtet, aber das ist ein Prinzip, das noch viel allgemeiner gilt und vor allem die Beziehungen unter den Nachkommen innerhalb einer Generation regelt. Also als, was in Bachofen in diesen Werken über das Mutterrecht so hervorgeht, das Recht des Spätgeborenen, ne? Also der Jüngstgeborenen. Also da sieht man erst so richtig, da sieht man dann so richtig den Gegensatz gegen unsere soziale Struktur, ne? Wenn jeder später Geborene ein stärkeres Recht hat als alle früher Geborenen, dann würde sich als erste Folge natürlich ergeben, dass in einer Reihe von Söhnen jeder einmal ein künftiger Herrscher ist. Ebenso wichtig natürlich der umgekehrte Aspekt. Theoretisch kann jeder diesen Status auch wieder verlieren. Die Tatsache, ob einer den Status Herrscher zu sein behalten kann, hängt in Wirklichkeit eben genau nicht von solchen Machtkämpfen ab, sondern hängt nur von der Fruchtbarkeit der Mutter ab. Ob die sozusagen noch weitere männliche Nachkommen zeigen wird. Das ist in dem Moment, wo die männliche Nachkommen zeigt, ist schon eine potenzielle Absetzung sozusagen von der Herrschaft in Sicht. Hingegen gibt es im Erstgeborenenrecht natürlich nur einen künftigen Herrscher und eine ganze Menge Nachkommen, die nie diesen Status annehmen können. Was ja, wie man vorhin über mittelalterliche Gesellschaften sehr ausführlich untersucht und studiert hat, die allergewaltigsten Festlegungen bedeutet für die soziale Organisation, für die Distribution männlicher Nachkommen in die verschiedenen Professionen des Kriegers, des Priesters und so weiter, weil ja nur einer der Erste sozusagen Herrscher sein kann und es eine Unmenge von Nachgeborenen gibt, die das nie sein werden. Ne? Das ist eine vollkommen andere soziale Struktur, das hat Auswirkungen in alle Bereiche, in der Ökonomie, überall hin. Was jetzt solche Leute wie Bachofen und dann später auch Graves und andere so betont haben, nach wie vor bewegen wir uns in einer Fantasiewelt, also in der Ausmalung von Konsequenzen, die sich aus einer mythischen Erzählung ergeben, ist das Erstgeborenenrecht daher hauptsächlich ein Ungleichheitsrecht. Das Erstgeborenenrecht ist ein Recht der Ungleichheit und das Spätestgeborenenrecht ist ein Recht der Gleichheit. Jeder, der geboren wird, hat prinzipiell mal alle Chancen, ne, dran zu kommen. Jeder männliche Nachfahr ist ein potenzieller Herrscher oder potenzieller Familienvater. Wenn man sich fragt, welchen Sinn die Bevorzugung des Spätgeborenen hat, gibt es sozusagen eine funktionale Motivation, gibt es einen funktionalen Sinn eines solchen Spätgeborenenrechts, dann würde man vielleicht auf den Begriff der Dauer setzen. Wenn man den Jüngsten als den Träger der Herrschaft denkt, stellt man sich die Identität der Familie in ihrer äußersten Ausdehnung vor. Wenn der Erstgeborene der Familienvater ist, dann ist sozusagen die Identität der Familie mit dem begrenzt und danach beginnt der Konflikt zwischen allen zwischen allen anderen. Während wenn man den jüngst geboren hat, stellt man sich das sozusagen so weit in die Zukunft vor, wie man sich es halt vorstellen kann, dass es eine Familie bleibt, ein identischer Zusammenhang. Woran man auch wieder sieht, dass das Prinzip dieser Art von Organisation nicht Herrschaft als solche, sondern die weibliche Fruchtbarkeit ist. Das ist ein Punkt, wo viele in die Falle tappen, zu sagen, und das ist etwas, was im Gefolge von, also Bachofen, der ist ein ziemlich präziser Zeitgenosse von Ralph Waldo Emerson, der hat auch so durch das 19. Jahrhundert hindurch gelebt. Bachofen ist schon auch ein bisschen so einer, in die Falle zu tappen, zu sagen, diese mutterrechtliche Organisation ist die natürliche Organisation. Ja, das heißt, dass man sagt, ja, das ist eigentlich das Natürlichere. Stimmt aber natürlich nicht. Das ist ein sehr, sehr großer Irrtum. Wie jede soziale Ordnung ist diese soziale Ordnung auch eine künstliche Ordnung, eine von Willen und mit Rationalität hervorgebrachte Ordnung. Es wäre natürlich ein totaler Irrtum zu glauben, dass die unkompliziert ist, dass die weniger kompliziert ist, aufrechtzuerhalten. In Wirklichkeit ist dieses Prinzip durchzuhalten sehr, sehr schwierig, weil ja dauernd die labilsten Zustände herrschen. Also das kann überhaupt nur dadurch funktionieren, dass die erwachsenen weiblichen Personen, die Mütter, sozusagen auch wirklich den sozialen Zusammenhalt in der Hand haben. Also dass die auch wirklich die tragenden Rollen spielen können. Und nur unter der weiteren Bedingung, dass die Sphäre aggressiver Herrschafts- und Machtansprüche sozusagen getrennt von der Sphäre der Reproduktion der Gesellschaft existiert. Also nicht ernsthaft so, aber ein bisschen so wie für uns eben der Sport so quasi ein eigenes gesellschaftliches Subsystem ist. Nicht? Oder wie in vielen afrikanischen Gesellschaften es so eigene Sphären gibt, in denen solche kämpferische Auseinandersetzungen zwischen Clans oder zwischen männlichen Gruppen sozusagen ritualisiert sind und sozusagen abgetrennt sind von der Frage der Reproduktion der Gesellschaft. Die Mitglieder einer solchen Gesellschaft müssen also auch ein System von abstrakten Normen durch Erziehung internalisiert haben. Was man allerdings, auch wenn man nicht sozusagen in diese Falle geht, zu sagen, aha, sowas Mutterrecht, das ist das Natürliche und das mit dem Patriarchat, das ist eine künstliche Sache. Was man, auch wenn das nicht stimmt, was man allerdings davon mitnehmen kann, ist, dass eine Vorstellung von der Natur als was Inhaltliches, eine materielle Vorstellung von Natur, als eine Instanz, die entwicklungsfähig ist, die generations- und regenerationsfähig ist, also die Leben hervorbringen kann. Was eben in dieser Vorstellung der Erde von Anfang an gedacht ist in dem Mythos, dass wenn man so eine Vorstellung haben will, dass es dann durchaus plausibel ist, diese Instanz nicht nur sozusagen als eine Kraft oder wie in vielen noch im Mittelalter sehr attraktiven Mythologien als ein Tier, selber als ein Lebewesen zu verstehen, sondern dass es dann sehr vernünftig und attraktiv ist, sie auch mit einer gesellschaftlichen Struktur zu denken. Sie als etwas zu denken, was eine bestimmte Art von Gesellschaftlichkeit sozusagen in sich hat. Auch wenn diese sozusagen für das, was eine menschliche Gesellschaft ist, nicht natürlicher, einfacher und weniger kompliziert ist, a priori nicht einfacher und weniger kompliziert als eine andere gesellschaftliche Struktur. Wenn man sich so vorstellt, im Nachhinein vorstellt und wenn man diesem Antaios-Mythos und seiner Rezeption bei solchen Autoren wie Emerson glauben darf, ja als Besiegte sich vorstellen muss, als eine, über die wir sozusagen alle insgesamt, ja, als Kinder von Vätern und nicht als Kinder von Müttern gesiegt haben, sozusagen als Nachkommen des Herakles, die sich jetzt gern mit einem Antaios noch einmal identifizieren, aber das nur können unter der Bedingung, dass sie sich als von sich selbst besiegt verstehen. Jetzt mache ich für heute Schluss und ich werde Ihnen, ist Ihnen das zu blöd gewesen, diese Geschichte oder zwei? Was ich in der nächsten Stunde machen möchte, ist sozusagen gewisse einzelne Aspekte dieses Zusammenhangs von Natur, Entwicklung, Generation und Weiblichkeit, die in der Romantik und vor allem in späteren Entwicklungen der Romantik interessant geworden sind, extra zu behandeln. Insbesondere dieses Thema, noch einmal aufgreifen, der Antaios-Mythos als ein Erinnerungsbild, in dem man sich daran erinnern kann, was da einmal geschehen ist, ohne dass man sich wirklich die Doku anschauen muss, wie es wirklich war. Also wie man sich sozusagen vergegenwärtigen kann, was geschehen ist, ohne den Horror. Und ich glaube, einer der Impulse, die in romantischer Dichtung, aber vor allem in romantischer Philosophie eine sehr, sehr große Rolle spielen, ist die Einsicht in diese Konstellation. Die Einsicht in diese Konstellation, dass so eine Geschichte da ist, um sozusagen den wirklichen Schrecken zu ersparen und jetzt mal zu schauen, wenn man das Zipfel ein bisschen in die Höhe hebt, wie der wirkliche Schrecken denn ausschauen würde. Also sozusagen, wo gibt es eine Möglichkeit, sozusagen das Beruhigende? Meine These ist, dass man vor allem auch bei so jemandem wie Goethe sehen kann, dass der Antaios-Mythos da zur Beruhigung verwendet wird. Bei Goethe viel stärker als bei Emerson noch, wie man dieses Beruhigende loswerden könnte und hineinschauen könnte, was eigentlich das Beunruhigende in dieser Geschichte gewesen ist. Und da gibt es in der Romantik eben natürlich ganz starke, vor allem in der englischen Romantik, aber auch in der deutschen, sehr, sehr starke Bewegungen, die genau in dieses Hineinschauen, in dieses finstere, abgedeckte, dunkle, vergessene, die daraus ihre Motivation beziehen. Also, soweit für heute.